Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Freut mich auch. Und wieder mit unserem Gast Dr. Gregor Führig, ebenfalls aus dem Haus Falk & Co., Steuerberater und Spezialist für Steuern auch in der Insolvenz.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, heute wollen wir uns dem Thema widmen, steuerliche Behandlung von Verlusten in der Abwicklung. Spielt das eine Rolle? Und nach meiner Erfahrung ist es ja so, dass man die Steuern dann primär als Verpflichtung sieht im Insolvenzverfahren, sei es jetzt im Antragsverfahren oder im eröffneten Verfahren. Aber es lohnt sich ja durchaus, gleich am Anfang ein bisschen zu forschen und zu schauen, was in der Vergangenheit passiert ist. Denn häufig oder manchmal ist es zumindest so, dass Unternehmen nicht immer regelmäßig Verluste produziert haben, sondern auch in der jüngeren Vergangenheit Gewinne erzielt hatten und aufgrund dieser Gewinne Steuern gezahlt haben, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer, und das möglicherweise sogar noch ziemlich lange, vielleicht bis kurz vor Antragstellung, Vorauszahlungen geleistet wurden. Und das ist doch ein Schatz, auf den man sich dann direkt stürzen kann, oder?
Kommt halt drauf an. Also bei den Verlusten haben wir immer das Problem, die Mindestbesteuerung, Stichwort § 10d ESTG. Die Verlustvorträge, die man aufgebaut hat, die kann man nicht voll nutzen. Nur bis zu 1 Million und alles, was darüber hinausgeht, bisher 60%. Das heißt, deswegen der Name Mindestbesteuerung, man läuft halt immer in eine gewisse Mindestbesteuerung rein, selbst bei ausreichend hohen Verlustvorträgen.
Wenn ich jetzt beispielsweise Verlustvorträge hätte von 10 Millionen und ich habe in einem Geschäftsjahr 5 Millionen Gewinn danach,
wie würde man sich das berechnen? Genau, dann sollte man meinen, man zahlt keine Steuern, weil man im Saldo natürlich nichts erwirtschaftet hat, außer Verlusten. Aber tatsächlich kann man von den 5 Millionen nur 1 Million direkt verrechnen, also gegen die Einkünfte. Und alles, was darüber hinausgeht, die 4 Millionen nur zu 60%. Anders formuliert, von den 4 Millionen müssen 40% versteuert werden. Also 1,6 Millionen müssen ganz normal dann Körperschaftssteuer, Einkommensteuer, was auch immer, unterzogen werden.
Also in dem Fall müsste ich irgendwie 550.000 Euro grob überschlagen, genau. Dann Steuern bezahlen. Wenn ich keine Verlustvorträge hätte, hätte ich 1,6, 1,7 Millionen Steuern zahlen können. Aber es geht halt nicht auf Null.
Genau, es geht nicht auf Null. Und dieses Regime, das in der laufenden Besteuerung Anwendung findet, findet auch bei der Insolvenz Anwendung. Und auch da könnte man natürlich erstmal denken, wir haben ja meistens, wenn ein Unternehmen insolvent gegangen ist, dann wird es ja ausreichend Verluste angehäuft haben, hohe Verlustvorträge haben. Und wenn wir jetzt im Rahmen der Abwicklung trotzdem noch in einzelnen Jahren, in einzelnen Abwicklungszeiträumen Gewinne erwirtschaften, die über 1 Million hinausgehen, dann haben wir genau das gleiche Problem wie in der laufenden Besteuerung. Das könnte sich auch verschärfen, wenn zum Beispiel Forderungen von Gesellschaftern ausgebucht werden müssen, weil die Gesellschafter darauf verzichten. Mangels Beratung und aufgrund falscher Beratung oder weil sie denken, das wäre jetzt sinnvoll, darauf zu verzichten. Und immer dann haben wir das Problem mit der Mindestbesteuerung. Wie gesagt, der Gesetzgeber ist sehr großzügig. Jetzt die nächsten 4 Jahre sind 70% statt 60%. Das war ja das sogenannte Wachstumschancengesetz. Wir kennen es auch als WC-Gesetz.
Schöner Name, ja.
Genau so kann man es auch sagen. Es war relativ ein Griff ins Klo. Also ob jetzt 60% oder 70%, das Problem haben sie immer bei der Mindestbesteuerung. Und hinzu kommt dann noch, bei der Gewerbesteuer gilt wiederum nicht die 70%, sondern 60%. Also Sie sehen schon, das ist ein bisschen kompliziert hin und her. Aber am Ende landet man in der Mindestbesteuerung, wenn man aus welchen Gründen auch immer in der Insolvenz, in der Abwicklung dann in einzelnen Jahren tatsächlich Gewinne erwirtschaftet.
Okay, also auf die Zukunft gerichtet, aber mit Blick auf die Vergangenheit, da würde ich ja schon schauen, dass ich zunächst mal, wenn da noch Vorauszahlungen gelaufen sind, dass ich die zurückbekomme. Und das müsste doch möglich sein, sowohl für die Körperschaftssteuer als auch für die Gewerbesteuer Vorauszahlungen, die vor Antragstellung gelaufen sind, noch zurückzuholen, oder? Also das, was wir bisher besprochen haben, das ist ja dann auf die Zukunft gerichtet im Insolvenzverfahren. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht, wenn es möglich ist, in eine Falle der Gestalt laufen, dass wir dann durch diese Mindestbesteuerung gefangen werden und da Steuern zahlen müssen, obwohl wir letztlich insolvent sind und unsere Taschen sowieso leer sind. Aber es gibt ja auch die Fälle, also ich habe einen konkreten Fall, da wurden bis kurz vor Insolvenzantragstellung Steuern bezahlt, weil das Unternehmen Gewinne ausgewiesen hat. Stellen wir uns einfach mal vor, es wäre ein Unternehmen aus der Immobilienbranche. Das kommt ja jetzt momentan häufiger vor. Die haben gut verdient in den Jahren bis einschließlich 2021. 2022 ging es dann langsam bergab im Zuge der steigenden Zinsen. Und wenn die aus 21 kommend hohe Gewinne hatten und dann entsprechend auch Vorauszahlungen festgesetzt wurden, die dann bis in das Jahr 22, 23 hinein gezahlt wurden, die Deklaration 22 ist noch nicht durchgelaufen. Das heißt, es wurde einiges geleistet und sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei der Körperschaftssteuer. Und nun hat das Unternehmen Insolvenzantrag gestellt, weil die Zinslast nicht mehr getragen werden konnte und die Immobilien im Wert verloren haben. Jetzt stellt sich dann die Frage, kommt man an diese Vorauszahlung und vielleicht sogar über einen Verlustrücktrag an Steuern, die für Vorzeiträume gezahlt wurden, wieder ran?
Klar, also es wurden letztlich überhöhte Vorauszahlungen geleistet und vielleicht im Sinne einer vorausschauenden Gestaltung. Man hat vielleicht einen Tick zu spät reagiert oder vielleicht wurde man überrascht, wobei die Zinswende jetzt einerseits überraschend kam, aber dass das dann auf den Immobiliensektor durchschlagen muss, war ja irgendwann schon klar. Insofern sinnvollerweise, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, man hätte sicherlich...
Es hat ja viele überrascht, auch namhafte Investoren, die durch die Presse geistern wurden, ja scheinbar dann doch auch von der Zinswende überrascht. Ja.
Ist auch nicht jede Firma perfekt gemanagt gewesen.
Genau. Ja, das kommt dazu, genau.
Selbst im Immobilienbereich.
Selbst im Immobilienbereich, selbst in Österreich.
Und wie gesagt, vorausschauend hätte man da vielleicht vorab schon einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung oder auf Null im Grunde stellen müssen. Weil irgendwie, wenn es absehbar gewesen war, dass das peu à peu vor die Wand läuft. Wenn es jetzt vor die Wand gelaufen ist, klar, dann kann man immer noch einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung stellen, auf Null offensichtlich, weil da wohl nichts mehr zu zahlen sein wird. Im Grundsatz müsste das Finanzamt das auch zurückzahlen, aber grundsätzlich würde ich sagen, Finanzamt ist immer gerade bei insolventen Gesellschaften sicherlich zurückhaltend mit Rückzahlung von Guthaben. Und die werden sich in solchen Fällen im Zweifel dann immer anschauen, haben wir hier womöglich eine Aufrechnungslage? Also will heißen, das Guthaben für den Mandanten wäre jetzt zur Auszahlung fällig, also seine überhöhten Vorauszahlungen, weil die Gegebenheiten nicht mehr vorhanden sind für solche Vorauszahlungen. Und gibt's auf der anderen Seite womöglich Steuerverbindlichkeiten, die auch schon fällig geworden sind. Also woran man da gleich denken könnte, wäre natürlich Lohnsteuer, die immer unmittelbar nach Anmeldung fällig werden. Oder vor allem natürlich die Umsatzsteuer, die letztlich wohl wichtigste Steuer im Rahmen einer Insolvenz, wo am meisten auch noch zu holen ist für das Finanzamt. Auch die werden ja immer fällig direkt nach der Anmeldung. Und wenn wir da fällige Verbindlichkeiten haben und gleichzeitig das Guthaben fällig, beides, denke ich, noch aus der Vorinsolvenz, dann müsste da grundsätzlich eine Aufrechnung möglich sein, wenn jetzt nicht noch ein spezielles insolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot besteht. Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht beurteilen, das müsste dann natürlich...
Aber normalerweise kann man aufrechnen, wobei in der Konstellation mit Immobiliengesellschaft ja davon auszugehen ist, dass da gar nichts war.
Da war gar nichts, ja, denn Immobiliengesellschaften zeichnen sich momentan eben dadurch aus, dass die in der Regel in den den letzten Monaten vor Antragstellung relativ wenige Umsätze gemacht haben, bis gar keine. Und im Zweifel waren diese Umsätze, die die gemacht haben, ja dann auch nicht Gegenstand der Umsatzsteuer.
Stimmt. Und Lohnsteuer hat man abgeführt.
Und pünktlich. Die Lohnsteuer hat man abgeführt.
So viele Leute haben die auch gar nicht. Das ist nicht das große Thema.
Richtig, ja. So ein Projektentwickler, der kann ja mehrere hundert Millionen bewegen und braucht dafür nur ein Dutzend oder zwei Dutzend Personen. So viel Lohnsteuer ist das dann auch nicht, die dann fällig ist.
Zumal, Sie haben es ja schon richtig gesagt, Lohnsteuer, da muss natürlich einiges zusammenkommen. Also gerade bei der Lohnsteuer, da gilt ja noch nicht mal der Grundsatz der anteiligen Tilgung. Das werden wir auch später nochmal sehen im Rahmen der Haftung. Die Lohnsteuer muss man eigentlich immer voll abführen, weil man ja sagt, das schuldet man ja aus dem Gehalt. Das sind insoweit fremde Gelder. Insofern, klar, die Umsatzsteuer bei Immobilien, im Regelfall, wenn wir umsatzsteuerfreie Umsätze haben, was ja der Regelfall sein wird, wenn wir jetzt nicht irgendwie im gewerblichen Vermietungsbereich unterwegs sind, dann wäre das hier im konkreten Fall, könnte es tatsächlich sein, dass da keine oder kaum fällige Steuerverbindlichkeiten sind. Und dann müsste der Antrag auf Herabsetzung eigentlich gut durchgehen und auch tatsächlich zur Auszahlung gelangen. Was ich natürlich nicht beurteilen kann, ob es vielleicht das eine oder andere Finanzamt verschleppt und wartet, ob vielleicht nicht doch noch was bei rumkommt bei den Insolvenzfragen. Das kann man natürlich nie sagen. Aber
in der Konstellation Immobilienunternehmen ist unwahrscheinlich, dass noch was ist, ne? Weil die tatsächlich die Lohnsteuer abgeführt wurde ja von diesen Firmen. Wir haben ja einige in unserem gemeinsamen Mandantenkreis, wo wir diese Themen haben und wo die Verluste dann sehr schnell gekommen sind auf einmal.
Genau, nicht?
Weil das ja auch gar nicht unbedingt bilanziell so problematisch ist dort, sondern die sind ja wegen dem Cashflow nachher eigentlich wegen den Zinszahlungen pleite gegangen.
Genau.
Und haben vielleicht in den Büchern sogar noch ein respektables Eigenkapital immer noch. Ne?
Jedenfalls zum Antragszeitpunkt.
Genau, ja. Aber weil die Dinge noch gar nicht berichtigt sind, weil die Werte, aber es lässt sich halt aktuell nichts verkaufen. Wir haben vielleicht Vermögenswerte, aber sie können sie nicht versilbern. Uns fehlt Cash und das ist ja die Konstellation, die wir nach wie vor haben in der Branche. Das ist dann ganz bitter. Das heißt, so ganz leicht ist das Schatzkästchen der schon geleisteten Vorauszahlungen dann nicht zu öffnen. Schönes Bild, ne?
Ja. Naja, also ja.
Interessante Aspekte, denke ich vor allem gerade für Immobiliengesellschaften. Bei anderen werden wir dann wahrscheinlich doch aufgrund der Umsatzsteuerverbindlichkeiten eher Konstellationen haben, wo ich da nicht mehr dran komme, weil das Finanzamt dann aufrechnen kann. Aber spannende Aspekte. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge zum Thema Steuern.
Bis zum nächsten Mal.